Vor einiger Zeit habe ich abends mal so eine Interviewserie gesehen im Fernsehen. Das kommt ja oft. Und das ist ja mittlerweile da ganz en vogue, dass man immer mal so Glaubensleute dazu nimmt und irgendwelche Atheisten und irgendwelche Wissenschaftler. Immer so eine kunterbunte Truppe. Und diesmal hatten sie zwei Ordensschwestern eingeladen dazu. Und auch welche, die waren Atheisten. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles war. Es war ganz interessant. Und die gaben sich dann so in den Diskussionen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau so das Thema. Was mir aber geblieben war, war, dass diese beiden Ordensfrauen, das waren schon ältere Damen, und dass diese Mädels so richtig gut drauf waren. Das hat mir gefallen. Die haben die anderen so richtig deplatziert, also richtig deklassiert. So. Die haben dann mit aller Gewalt versucht, ihren Glauben an den Nichtglauben da irgendwie militant zu vertreten. Und die haben das so ganz souverän gemacht, dass sie an Jesus glauben und dass das ihnen wichtig ist. Und ja, und die anderen standen alle ziemlich blass da. Die hatten kaum Argumente und vor allen Dingen waren sie so verknöchert, so verbiesert. Und die eben nicht. Interessant war, diese beiden Nonnen, die lebten eigentlich in einem Schweigeorden. Das fand ich recht faszinierend. Die lebten irgendwo in so einer Schweizer Bergen, in irgendeinem Schweigeorden, total abgeschieden von allem, aber die waren so weltoffen, die waren so fröhlich, das war richtig klasse. Nach weltlicher Sichtweise hatten die beiden Nonnen ja ein echt übles Leben. Sie durften nur ganz wenig reden und wenn, dann mussten sie beten. Langweilig. Schweigen und beten. Und dennoch waren es die beiden, die am freiesten waren. Sie waren beide Menschen, die ganz bewusst eine Bindung eingegangen sind. Eine Bindung mit Gott. Und obwohl sie das getan haben, diese enge Bindung mit Gott, waren es die, die am freiesten waren. Die am freiesten reden konnten, die den meisten Humor hatten und die wirklich auch am freiesten aussahen. Das Geheimnis von Freiheit. Wir sind ja im Moment in einer Predigtserie, in einer Serie, wo wir uns darüber Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet, berufen zur Freiheit. Und heute ist das Thema die Freiheit im Geist. Ich glaube, das Geheimnis von Freiheit ist nicht, dass ich völlig ungebunden bin, sondern ich glaube, das Geheimnis von Freiheit ist die Bindung an die richtigen Dinge. Ich will euch nochmal bemühen mit dem Fliegen und Drachenfliegen und so weiter. Ich war in der Zeit stationiert in Sonthofen. Das ist ja, wie man weiß, im Allgäu und da gibt es ziemlich hohe Berge. Und da ist ein Berg, das ist das Nebelhorn. Da sind wir immer mal hochmarschiert. Das war immer so ein Teil von unserer Winterkampfausbildung sozusagen, da einmal den Gipfel zu Fuß hochlatschen. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil nebendran fuhr die Seilbahn hoch. Das war immer so ein bisschen frustig, die da oben immer sich so kaputt gelacht haben. Jedenfalls ist das ganz interessant, wenn man da auf dem Gipfel ist, kann man sehen, wie dort die Drachenflieger abfliegen. Und also die haben ja so ein richtiges Gestell und die müssen sich da richtig einklinken und da ist dann wie so ein Sack, da müssen sie reinkrabbeln und so. Das sieht auf dem Boden ziemlich blöd aus. Dieses ist wohl ein ziemliches, wie soll ich sagen, unbequemes, unhandliches Geschirr, wo die da drin hängen und das sieht aus, wie als wären sie gefesselt. Aber wenn die in der Luft sind, dann fliegen die stundenlang. Wenn die richtige Thermik kriegen, ich habe mit einem gesprochen, der hat gesagt, der ist 3 bis 4 Stunden unterwegs. Das ist schon irre. Der springt da einmal in so ein kleines Tal, braucht mal ein bisschen Mut. Da ist plötzlich nichts mehr unter einem und dann fliegen die und kreisen die und wenn die die richtige Thermik erwischen, die sind stundenlang in der Luft. Unbegrenzte Freiheit. Aber der muss verbunden sein an diesen Drachen. Der muss da richtig eingeklinkt sein. Der muss da richtig mit verbunden sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das Geheimnis von Freiheit. Die Bindung an die richtigen Dinge. Das Geheimnis wahrer Freiheit. Die Bindung an Gott. Das haben die beiden Nonnen so überzeugend dargestellt. Wenn wir uns durch Jesus Christus an Gott binden, dann werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und da ist Freiheit, wo dieser Geist ist. Die Freiheit im Geist durch den Heiligen Geist. In 2. Korinther 3, Vers 17, da lesen wir es. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir haben ja schon einiges gehört über das Thema Freiheit, zu der wir berufen sind. Und dass in diese Freiheit keine Angst hineinpasst, keine Gebundenheit und so weiter. Heute möchte ich mal so über die wesentlichen Grundlagen der Freiheit sprechen. Die Freiheit nämlich, die ich nicht dadurch erlange, dass ich irgendwelche tollen Lebensrezepte erfolgreich umsetze, sondern ich möchte von der Freiheit reden, die Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns schafft. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Paulus fasst hier zwei ganz wesentliche Aussagen in einen Vers zusammen. Zum einen, da ist die innere, die wesensmäßige Identität des Heiligen Geistes mit Jesus Christus. Der Herr aber ist der Geist. Und überall da, wo der Heilige Geist wirkt, da hinterlässt er Fingerabdrücke Gottes. Und zum anderen, die Freiheit ist ein Kennzeichen der Gegenwart von Gottes Heiligen Geist. Wo aber der Geist ist, da ist Freiheit. Diese Weseneinheit, die Jesus mit dem Heiligen Geist hat. Überall, wo Gottes Heiliger Geist wirkt, wo Jesus Christus wirkt, da gibt es Fingerabdrücke. Die Fingerabdrücke Gottes in meinem Leben und in meinem Umfeld. Wo hinterlässt eigentlich der Heilige Geist in unserem Leben Abdrücke? Ich denke, das fängt schon ganz am Anfang an mit der Schöpfung. Da war der Heilige Geist daran beteiligt, so lesen wir in Gottes Wort. Er hilft mit bei der Schöpfung. Und wenn wir die Schöpfung sehen, dann sehen wir die Fingerabdrücke Gottes. Der Heilige Geist gibt Leben und hält das Leben in Gang. Gerade auch das geistliche Leben. Er gibt Leben. Er ist der Hauch, der Atem, der Odem, der das Leben in Gang setzt. Aber er ist auch ganz bei uns am Wirken. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Viele von uns, dass sie ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, haben das deshalb getan, weil der Heilige Geist ihnen gezeigt hat, dass sie Jesus Christus brauchen. Dass er sie versöhnt mit Gott, dem Vater. Der Heilige Geist erzieht uns zu Jesus. Wenn du darüber nachdenkst, wie kann ich Jesus nachfolgen? Brauche ich Jesus? Ich will in die Nähe von Jesus kommen. Alles das, was in uns so angestoßen wird, das ist ein Wirken, ein Fingerabdruck Gottes durch den Heiligen Geist. Er gibt uns neues Leben. Der Heilige Geist bewirkt die Wiedergeburt, die Neugeburt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Geburt. Und dass dieses Neue geboren werden kann, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der Fingerabdruck Gottes in dir. Dass du eine neue Schöpfung bist, ein neuer Mensch bist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Das heißt, er wohnt in uns und macht uns eins mit Christus. Wir kommen in eine Einheit hinein mit Christus. Wir werden Christus ähnlich. Wir kommen in eine Wesenseinheit. Der Heilige Geist ermöglicht es uns, uns selber als Kinder Gottes zu verstehen. Das können wir nicht ohne Gottes Geist. Der Heilige Geist bewirkt in dir, dass du sagen kannst, ich bin ein Kind Gottes. Ich sage es mal ein bisschen provokant. Michael Burg, Sohn Gottes. Das darfst du sagen. Wir sind Kinder, Söhne, Töchter Gottes. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dieser Adoptionsprozess wirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist betet in uns und durch uns. Das ist, dass wir nicht den Eindruck haben, wenn wir unsere Gebete sprechen, die bleiben irgendwo an der Decke kleben, sondern dass wir irgendwie merken, da ist ein Gegenüber, da hört jemand. Viele von uns haben schon berichtet, auch wir haben schon manche Zeugnisse hier vorne gehört, dass der Herr wohl Gebete erhört hat. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, dass wir diesen Eindruck gewinnen, wenn ich mich an Gott wende, da kommt eine Antwort. Manchmal ist das auch gestört. Der Heilige Geist gibt der Gemeinde Geistesgaben, er rüstet uns aus, dass wir im Leben mit Christus bestehen können. Er eint uns als verschiedene Menschen mit verschiedenen Biografien, mit verschiedenen Charakteren, dass wir hier zusammen sind und gemeinsam unseren Herrn Jesus Christus anbeten und loben wollen. Das wirkt der Heilige Geist. Er erleuchtet uns, dass wir plötzlich merken, aha, ich verstehe. Ich kapiere plötzlich, was Jesus für mich will. Was das mit Gottes Wort auf sich hat. Dieser Vers, an dem ich schon so lange rumgeknackst habe. Jetzt wird es mir auf einmal klar. Das ist ein Wirken des Geistes. Und Gott hinterlässt einen Fingerabdruck. Der Heilige Geist schenkt uns Auferstehungskraft. Gott weckt seinen Sohn Jesus Christus auf. Das geschieht durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Und dieser Geist ist in uns. Das heißt, diese Auferstehungskraft oder diese Auferstehungspower, die ist in uns. Wir sagen ja oft, wir sind so kraftlos. Das stimmt eigentlich nicht. Das sind Lügen. Wir sind nicht kraftlos, wenn Gottes Geist in uns ist. Da ist die Auferstehungskraft Gottes in uns präsent. Interessant ist, diese Auferstehungskraft zu nutzen. Diese Auferstehungskraft zu gebrauchen. Der Heilige Geist befähigt uns und leitet uns durch unser Leben, durch unseren Dienst. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir geistlich wachsen. Diese Neugeburt, diese Neuschöpfung ist vergleichbar, wie wir sich ein Mensch entwickelt. Er wächst. Und der Glaube in uns, er wächst auch. Und ich glaube, dass wir hier an dieser Stelle ganz besonders immer wieder vom Heiligen Geist ermutigt werden müssen, dass wir weiter wachsen. Dass wir nicht stehen bleiben und sagen, so, das war's jetzt, jetzt weiß ich alles und ich habe die Bibel schon einmal durchgelesen und jetzt ist Schluss für mich. Sondern, dass es weitergeht. Nur mal so ein kurzer Ausflug in dem, was der Heilige Geist eigentlich alles hinterlässt. Aber, und ich sage das ganz bewusst, aber diesen wunderbaren Heiligen Geist erleben oder erfahren wir nur in der Bindung zu Gott. Genau wie der Drachenflieger nur fliegen kann, wenn er sich an seinen Drachen wirklich einklingt. Es bedarf einer klaren Entscheidung, dem Evangelium und dem Heilsweg Jesu zu vertrauen und zu glauben. Es bedarf das, dass wir sagen, Jesus Christus, du bist der Herr in meinem Leben. Und ich glaube, dass du den Weg zum Vater für mich gelöst hast. Durch deinen Tod am Kreuz. Tun wir das nicht so klar, dann glaube ich, ist das mit dem Wirken des Heiligen Geistes bei uns auch nicht so klar. Wenn wir nicht diese klare Bindung, diese ganz deutliche, feste Bindung an Jesus Christus haben, dann erleben wir das, was Gottes Geist alles in uns hineingelegt hat, nicht. Oder nur sehr eingeschränkt. Diese Festlegung an Jesus Christus, die gibt uns eigentlich den Raum, um geistlich zu wachsen. Diese Festlegung, diese klare Festlegung an Jesus Christus, gibt uns den Raum, im Glauben voranzukommen. Im Glauben, das zu erfahren, was uns verheißen ist. Ich finde das zum Beispiel ein großartiges Beispiel, das ist die Ehe. Manchmal hört man ja so, wenn du dich bindest quasi an deinen Ehepartner, dann ist Schluss mit der Freiheit, dann war es das. Ist das vorbei? Deshalb werden da nochmal so Junggesellenabschiede gemacht, wo man dann nochmal so richtig die Sau rauslassen darf, weil danach darf man das ja nicht mehr. Dann ist man ja nicht mehr frei. Was ein Blödsinn. Was ein Schwachsinn. Sich verbindlich für einen Partner zu entscheiden, das führt letztendlich in die Freiheit. Weil hier entsteht ein neuer Raum, der gestaltet, der gefüllt werden kann und der Schutz bietet. Damit Freiheit nicht mit Beliebigkeit verwechselt wird. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn nun der Geist in uns ist, dann wird er uns Freiheit schenken. Es geht gar nicht anders. Der Heilige Geist ist Freiheit und will dementsprechendes bei uns wirken. Ich habe schon so viele Menschen erlebt und erfahren, die diese Freiheit bekommen haben. Das ist so wunderbar, wenn Menschen wirklich sich an Jesus Christus binden, wenn sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und wie sie dann in Freiheit kommen. Ich habe schon so viele Beispiele erlebt von Menschen, die so wirklich so ganz krumme, kaputte Biografien und die in die Freiheit reingekommen sind, wo ihr Leben wirklich heil wurde. Es ist so schön, dass in dieser Freiheit des Geistes unser Leben heil wird. Ich möchte euch erzählen von einem Studienkollegen von mir. Das war so ein Typ, ja, wo man manchmal denkt, boah, die haben ja so richtig dieses schlimme Leben erlebt. Das war so ein richtiger Typ, der in Alkohol, in Drogen gehangen hat und der wirklich ganz üble Dinge getan hat. Und der, das muss man sich mal vorstellen, der hat einen Karton auf der Straße gefunden, so ziemlich bekifften oder besoffenen Zustand, ich weiß nicht, hat er gefunden, da war ein Karton mit Bibeln drin, so Neue Testamente. Und er war so in seinem Tran, hebt er das auf, was ist denn das für ein Scheiß, schmeißt es weg und eins behält er in der Hand, steckt das in der Tasche, ohne dass er daran denkt. Und er geht nach Hause und irgendeine Zeit später fällt ihm das Ding in die Hand. Und er fängt an zu lesen. Und er wird gläubig. Er merkt, dass Jesus für ihn Heilung hat. Er merkt, dass Jesus für ihn Freiheit hat. Der hat sich alles genommen, wo man manchmal so drüber nachdenkt, ja, das ist Freiheit, das kann ich machen. Der hat gelebt, wie er wollte. Aber es ist alles kaputt gegangen. Und er hat gemerkt, diese Freiheit, die Gott hat, die will er haben. Und er ist zum Glauben gekommen. Das war toll, der hat mit mir studiert dann irgendwann. Er hat, glaube ich, ein Semester oder ein Jahr später angefangen. Und soweit ich weiß, ist er jetzt Pastor in Hamburg irgendwo. Toll. Der Herr macht frei. Und ich habe ganz viele solche Beispiele schon erlebt, wo Menschen frei wurden. Das war nicht immer so dramatisch. Aber der Herr macht dich frei. Freiheit, das ist ein Grundbedürfnis, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Wir sind von unserem Schöpfer ja so geschaffen. Und das war auch am Anfang der Geschichte der Fakt. Frei sein. Wir haben das schon mal gehört. Ein Dasein, das noch nicht zahlreichen Beschränkungen ausgesetzt ist, wie es später nach dem Sündenfall gewesen ist. Nach dieser Freiheit sehen wir uns eigentlich zurück, nach dieser Ungebrochenheit. Stattdessen spüren wir etwas von unfrei machenden Abhängigkeiten als unserem jetzigen Zustand. Und dabei denke ich nicht nur an die Süchte, von denen wir einfach nicht lassen können. Nein, Unfreiheit fängt bei mir schon da an, wo ich verschweige, was ich wirklich denke, wo ich mich aus Angst vor Ablehnung mich doch lieber der Meinung der anderen anschließe oder anpasse, wo ich immer das Gefühl habe, mein Glaube reicht sowieso nicht, Jesus kann mich eh nicht gebrauchen und. Einschränkungen und Gebundenheiten gehören wohl irgendwie zu unserem Leben dazu. Aber weil sie nicht unserem Schöpfungszustand entsprechen, sehnen wir uns dennoch nach Veränderung und Befreiung. Und hier hat die Bibel mit unserem heutigen Text die gute Nachricht. Gott will uns durch das Wirken seines Geistes in diese ursprüngliche Freiheit zurückführen. Und das Aber, das hat seinen Preis. Das hat seinen Preis. Denn wahre Freiheit gibt es nicht ohne Gott. Nur wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nur in der Abhängigkeit vom Herrn ist das letztlich möglich. Ich habe ein Buch von einem Theologen, der heißt Karl Heim, war ein Ethiker. Und der heißt, und das zitiere ich, frei bin ich nur dann, wenn ich bis ins Letzte von Gott abhängig bin. Frei bin ich nur dann, wenn ich bis ins Letzte von Gott abhängig bin. Wir haben ja schon eine Menge darüber gehört, dass der Satan uns mit falschen Freiheitsversprechen belügt und uns immer tiefer in Abhängigkeiten das stattdessen verstrickt. Wir kennen zuhauf Beispiele von Menschen, die mit einem falschen Freiheitsverständnis ein von ihrem Schöpfer losgelöstes Freiheitsverständnis sich und auch andere wirklich ins Verderben ziehen. Ohne den Herrn gibt es keine Freiheit, sondern nur Gebundenheit. Eine Freiheit, die nicht in seinem Wort verankert und nicht offen ist für die Impulse des Heiligen Geistes, ist nicht das, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Und wird daher auf kurz oder lang kein Segen, sondern Fluch. Es geht darum, wenn wir diese Freiheit wollen, die Gott uns verheißen hat, eine ganz klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich spreche jetzt zu dir hier, der du hier sitzt. Ich weiß nicht, ob du diese klare Entscheidung für Jesus getroffen hast. Wir gehen immer davon aus, das haben wir. Manchmal kommt unser Leben plötzlich in solche Situationen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. Und die erste Frage, die ich dann meistens jemandem stelle, hast du dein Leben denn wirklich Jesus klar gegeben? Bist du denn noch klar mit Jesus auf dem Weg? Oder hast du 1000 Kompromisse eingegangen? Da ist dann keine Freiheit. Und dann kann man so schon reden, wie man will. Das nützt alles nichts. Es geht darum, wirklich in dieser Klarheit zu Jesus zu leben. Und ich frage dich, wie klar bist du mit Jesus unterwegs? Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Wie? Ich kann mit Jesus zusammen sein? Ja. Ich kann zu ihm beten und kann ihn bitten, dass er in mein Leben hineinkommt, dass er mein Herr und Heiland wird, dass er mir meine Schuld vergibt, dass er mich mit Gott versöhnt. Aber das ist auch das Bekenntnis und auch das Stück Demut, dass ich mich darunter stelle und dass ich sage, ja, ich schaff's nicht alleine. Ich brauche Jesus. Ich brauche das, dass er meine Schuld vergibt am Kreuz, dass sein Blut mich reinwäscht. Und ich glaube, dass er mein Erlöser sein will. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn du frei sein möchtest, dann gib Jesus Christus dein Leben. Oder gib's ihm wieder neu. Da können wir nicht dran vorbei. Wie steht dein Glaube, wie steht dein Leben mit Jesus? Und dann sagt er, Jesus ist der Geist. Der Herr ist der Geist. Es gibt eine enge Beziehung, ja eine innere Wesensgleichheit zwischen dem Heiligen Geist und Jesus Christus. Der Geist Gottes ist also kein Konkurrenzunternehmen zum Sohn Gottes. Vielmehr setzt der Heilige Geist das Wirken Jesu so, wie wir es in den Evangelien beschrieben haben, er setzt es fort. Das, was in den Evangelien so passiert, wird im Heiligen Geist weitergeführt mit uns. Die Geschichte Jesu geht mit dem Heiligen Geist in uns weiter. Und bezogen auf die hier angesprochene Freiheit gibt es wirklich kein besseres Abbild eines richtig verstandenen, total freien Menschen als Jesus, der in der völligen Abhängigkeit zu Gott lebte und dadurch sogar andere freisetzen konnte. Jesus ist quasi der Prototyp des freien Menschen. Wie sah seine Freiheit aus? Jesus war frei von dem, was andere über ihn dachten. Das ist mein Gebet, diese Freiheit immer wieder darum zu ringen. Ich bin da so manchmal so von abhängig, Ja, wie denkt denn jetzt? Was denken die jetzt, wenn ich jetzt hier sowas sage? Bin ich ehrlich, was passiert? Jesus war frei. Und warum war er frei? Weil er so eng an seinen Vater gebunden war. Und wenn du dich eng an Jesus bindest, wirst du auch frei von diesen Gedanken. Dann ist es nicht mehr so wichtig, was die anderen denken. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist. Aber es wird nicht immer unser Tun und Handeln bestimmen. Es wird keine Macht haben. Jesus war frei von dem, ob sie ihn Fresser oder Weinsäufer nannten oder was auch immer. Er war frei. Jesus war auch frei von Sorgen. Eigentlich verrückt. Der hat alles aufgegeben. Der hatte keinen irdischen Besitz großartig. Die Theologen haben sich darüber im Mittelalter die Köpfe heiß geschlagen und haben sich da halbwegs für gegenseitig auf den Scheiterhaufen gestellt, um das irgendwie zu wollen oder auch nicht zu wollen, ob Jesus da nur was hatte. Fakt ist, Jesus war nicht abhängig von irgendwelchen materiellen Dingen. Er war frei. Er hatte keine Bleibe. Und trotzdem konnte er 5000 Menschen und mehr sättigen. Er hatte keine Reichtümer. Er konnte von A nach B kommen, so wie der Herr es ihm gezeigt hat. Jesus war frei. Er war frei, den Willen des Vaters zu tun. Und wir denken jetzt an Gethsemane, wo er in dem Garten sitzt, wo er betet, wo sein Schweiß zu Blut wird, weil es ihm so schwer fällt, das, was vor ihm liegt. Und er sagt, Vater, wenn du es willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht. Und Jesus tut das, was der Vater will. Er ist eng gebunden an den Vater. Und er ist frei, den Willen des Vaters zu tun. Ich sage es jetzt in Klammer, und koste es, was es wolle. Er hat diese Freiheit. Jesus war ein total vom Vater abhängiger Mensch. Er sagt selber von sich, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Jesus war frei, seinem Vater immer und überall zu begegnen. Das ist das Schöne. Durch diese enge Gebundenheit, durch diese enge Abhängigkeit vom Vater, konnte er auch zu jeder Zeit und Unzeit diese Gemeinschaft mit dem Vater haben. Er ging nachts auf einen Berg oder im Morgengrauen oder wann auch immer. Wenn es zu viel war, ging er immer dort in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Er konnte diese Gemeinschaft immer wieder abrufen. Er war frei zu dieser Gemeinschaft. Und Jesus selber war der freimachende Sohn Gottes. Er befreite aus der tödlichen Konsequenz der Sünde, er heilte und befreite, er ermöglichte vielen, nochmal von vorne anzufangen. Durch diese enge Bindung zu Gott konnte er auch andere freimachen. Genau dieses Wirken will der Heilige Geist fortsetzen. Mich befreien und mich gebrauchen, andere freizusetzen. Die Freiheit ist wie ein Land, das uns Gott durch Jesus Christus bei unserer Bekehrung geschenkt hat und das es nun mit Hilfe des Heiligen Geistes zu betreten, zu beanspruchen gilt. Betritt und beanspruche die Freiheit. Die Freiheit vom Zwang zu sündigen. Die Freiheit von der Verdammnis der Sünde. Die Freiheit vom Gesetz. Die Freiheit von der Macht des Todes. Beanspruche das. Ich möchte nochmal zurückkommen zu Hannah Bless. Die hat diese Freiheit gehabt. Die hat diese Freiheit gehabt von der Macht des Todes, weil sie an Jesus Christus gebunden war. Das ist das beste Beispiel. Beanspruche diese Freiheit. Lebe eng mit Jesus und beanspruche die Freiheit. Du musst nicht sündigen. Du kannst dich dagegen stellen, auch wenn du denkst, es geht nicht. Du musst nicht unter der Verdammnis leben. Jesus will dich doch frei machen. Wir haben bis letzten Sonntag darüber nochmal ausführlich nachgedacht, was das heißt, wenn Jesus uns freispricht. Wir müssen nicht das Gesetz penibel genau einhalten, damit wir das Heil gewinnen. Wir sind frei in der Bindung zu Jesus. Und wir sind frei zu etwas. Wir sind frei zu anbeten. Das wollen wir gleich tun. Wir sind frei, Jesus die Ehre zu geben. Wir müssen nicht sagen, boah, war ich wieder klasse heute. Wir dürfen sagen, Jesus, toll, dass du mich geführt hast. Wir sind frei, Gottes Wort zu verstehen. Wir sind frei, das weiterzugeben, was wir in Jesus erlebt haben. Wir sind frei, davon zu berichten. Ich verstehe das ja, weil manche dann sagen, boah, mein Herz hat so geklopft, aber ich habe mich nicht getraut. Warum? Warum ist das so? Ist doch egal, was sie denken. Ich sag dir, was sie denken. Die freuen sich. Die anderen freuen sich, wenn du erzählst, was du mit Jesus erlebt hast. Ich glaube, da denkt kaum einer schief. Wir sind frei zu einem anderen Leben. Einem Leben, das Christus gemäß ist, weil es uns gut tut und weil es richtig ist. Und wir sind frei, andere darin zu ermutigen, andere darin freizusetzen. Der Weg zur Freiheit, den kann ich gehen. Dieser Weg zur Freiheit, der entsteht von innen nach außen und nicht umgekehrt. Dieser Weg zur Freiheit, der entsteht, weil ich mit Jesus ganz eng verbunden bin. Der entsteht, weil Gottes Geist in mir Raum hat. Weil Gottes Geist in mir nach außen wirkt. Also sie hängt damit zusammen, dass ich dem Geist Gottes in mir Raum gebe und sein Wirken in mir zulasse. Sie wird also nicht primär dadurch entstehen, dass ich mich, um das einmal am Beispiel der Freiheit nicht zu sündigen deutlich zu machen, äußerlich anstrenge, anders zu leben, etwa durch gute Vorsätze. Das ist ja alles nicht schlecht. Aber das Problem ist, es bringt uns nicht wirklich in die Freiheit. Weil ich weiß, wie ich das immer erlebe, wenn ich mir gute Vorsätze mache, die halten nicht so lange. Ich schaffe das nie. Aber wenn es von innen kommt, von Gottes Geist, dann ändert sich was. Es wächst in dem Maß meiner Abhängigkeit von Gott. Es ist genau umgekehrt wie im natürlichen Leben. Dort bedeutet Reife und Freiheit die zunehmende Unabhängigkeit, zum Beispiel eines Kindes von den Eltern. Im geistlichen Leben ist die zunehmende Abhängigkeit vom Herrn aber dagegen ein Zeichen von Reife und führt vermehrt in die Freiheit, dass wir abhängig sind vom Herrn. Und diese Freiheit, die hat nicht unbedingt etwas mit äußerer Freiheit zu tun. Ich weiß nicht, einige von euch waren ja in dem Seminar von Lothar Gies. Und da hat er einen Film über Christen in China gezeigt, von verfolgten Christen. Und wie die gebrannt haben für unseren Herrn. Und die waren äußerlich gesehen in Unfreiheit. Viel mehr Unfreiheit kann man kaum haben als die. Aber die haben so gebrannt für Jesus. Die waren frei in unserem Herrn. Sag nicht, ja, wenn meine Umstände mal besser werden, dann kann ich. Wenn das und das mal in meinem Leben geklärt ist, dann kann ich. Nein. Diese Freiheit, die Gott meint, die aus dem Heiligen Geist entsteht, die hat nichts damit zu tun, wie deine äußeren Umstände zurzeit sind. Lass dich mit seinem Heiligen Geist füllen, damit hier seine Freiheit in dein Leben kommt. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.